Nippon Connection japanisches Filmfestival online.
Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des japanischen Filmfestivals Nippon Connection 2022. Normalerweise wäre jetzt Alexander Sobolla von den Abspannguckern noch bei uns. Der hat auch bei den Vorbereitungen des Podcasts geholfen, aber der kümmert sich um seine süßen Kinder und kann deswegen bei unserer Aufnahme nicht dabei sein. Ganz liebe Grüße. Ich bin Thomas Lauferswaller von Schöner Denken und ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast, nämlich Florian Hör von Nippon Connection, dem, ja, wie soll ich sagen, Head of Program. Hallo Florian.
Hallo.
Schön, dass wir uns dieses Jahr wiedersehen und zwar vor allen Dingen nicht nur in einer virtuellen Schalte oder beim Podcast oder sonst wo, sondern tatsächlich endlich wieder in Frankfurt vor Ort. Wie fühlt sich das an für dich?
Ein zweischneidiges Schwert, könnte man sagen. Also ich bin natürlich voller Vorfreude auf das erste Präsenzfestival seit 2019. Ist ja echt sehr lange her. Also ich teile irgendwie das Leben immer noch in Vor-Corona und Nach-Corona ein. Aber man muss auch sagen, man hat fast schon so ein bisschen sich so in diese Online-Welt eingelebt und sich da bequem gemacht. Und bei so einem Präsenzfestival gibt es natürlich noch mal ganz viele andere Dinge, die man einfach beachten muss. Ja, da bin ich natürlich auch ein bisschen nervös, ob dann alles auch gut klappen wird. Aber ich weiß schon, dass ich Gänsehaut haben werde, wenn das Festival eröffnet wird und ganz viele Leute, also hoffentlich ganz viele Leute kommen und ich dann auch den hoffentlich vollen Kinosaal sehe.
Alles klar, dein Hektik-Level ist wahrscheinlich schon irgendwo bei 10, oder? So wenige Tage vor dem Festival.
Ja, absolut. Also mehr als noch vor den letzten beiden Festivals, vor den Online-Festivals.
Erzähl mal, wie sind denn eigentlich die Spielregeln? Also ich bin es jetzt gewöhnt, dass ich gar keine Maske mehr im Kino tragen müsste. Ich tue es aber, wenn ich im Kino sitze, die ganze Zeit eine Maske tragen. Wie sind da die Spielregeln bei Nippon Connection dieses Jahr?
Bei uns ist es ein bisschen strenger als noch bei den, ich sag mal, bei den gewöhnlichen Kinos. Also es gibt tatsächlich bei uns in allen Spielstätten und tatsächlich nicht nur in den Kinos, sondern jetzt zum Beispiel im Foyer vom Musonturm und Naxos-Halle, da wird es Maskenpflicht geben. Also medizinische oder FFP2-Maske. Intern ist es tatsächlich sogar noch ein bisschen strenger. Also wir als Team, wir tragen alle immer FFP2-Maske, also außer draußen. Einfach aus dem Grund, weil wir gerne alle während des Festivals gesund bleiben möchten. Und es einfach katastrophal wäre, wenn in der Mitte des Festivals die Hälfte nicht mehr da ist, weil sie in Quarantäne ist. Also es war wohl tatsächlich bei anderen Präsenzfestivals so, dass die dann tatsächlich Personalprobleme irgendwann bekommen haben, weil einige Leute krank waren. Und das würden wir gerne vermeiden. Es ist tatsächlich so bei uns, also wir haben schon so ein bisschen Backup-Pläne, also die ganzen Culture-Veranstaltungen, also wir zeigen ja nicht nur Filme, sondern wir haben ja auch das Rahmenprogramm Nippon Culture und da gibt es schon Plan A, B, C und D, glaube ich. Also je nachdem, ob die Betreuungsperson krank ist, dann hat die eine Vertretung und wenn die Vertretung krank ist, dann hat die auch nochmal eine Vertretung, sodass wir dann hoffentlich für alle Katastrophenszenarien gewappnet sind.
Ich sehe schon, das wird bei euch wieder großartig organisiert sein. Ich muss euch auch mal loben. Auch die Online-Ausgaben waren sehr gut organisiert, aber vor allen Dingen davor, die vor Ort, die Festivalabläufe haben immer fantastisch gut funktioniert. Wenn ich mir vorstelle, dass fast alle Leute ehrenamtlich für das Festival arbeiten, das ist wirklich herausragend. Und da bin ich mir sicher, dass auch ihr dieses Jahr mit einem Plan A, B, C und D auf jeden Fall gut durchkommen werdet und dass das alles gut klappen wird.
Ja, ich klopfe auf Holz, aber ich bin ganz zuversichtlich.
Dann sag mal doch mal so die Kerndaten. Das Präsenzfestival findet statt von bis?
Also das Präsenzfestival findet statt vom 24. bis zum 29. Mai. Danach wird es aber nochmal ein Online-Programm geben. Also dann quasi, also tatsächlich ist es nicht so, dass wir währenddessen Filme online zeigen, sondern dann erst, also am Sonntag, am Festival Sonntag wird bekannt gegeben, welche Filme es genau sind, die wir online zeigen. Wir werden nämlich nicht alle Filme online zeigen können.
Mhm.
Und man kann dann in der Woche darauf, also ab dem 30. kann man sich einige Filme aus dem Programm dann auch noch online anschauen. Das ist natürlich vor allem für die gedacht, die nicht zum Festival anreisen können. Also, weil sie zum Beispiel nicht frei bekommen oder wirklich ganz weit weg wohnen. Und der Grund, weshalb wir das nicht direkt verraten, welche Filme online kommen, ist der, dass wir das schon so ein bisschen forcieren möchten, dass die Leute ins Kino kommen. Also nicht, dass sie dann denken, ah, der Film, der interessiert sich so mittelmäßig, den schaue ich mir dann lieber zu Hause an nächste Woche, sondern die Leute sollen das Kino unterstützen und die Filme gehören ja auch ins Kino und das ist dann die ideale Erfahrung, den Film im Kino zu schauen. Und wenn man dann was verpasst hat oder wenn man nicht zum Festival konnte, dann kann man ja die Woche danach sich nochmal was online anschauen.
Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich eine zweite Urlaubswoche mache. Also eine Woche wieder in Frankfurt und so viele Filme gucken, wie ich irgendwie kann. Und alles, was ich dann verpasst habe an Highlights, dann in der zweiten Urlaubswoche dann noch gucken. Aber das hat mein Terminkalender leider nicht mehr hergegeben. Die Verlockung war groß. Aber auf jeden Fall kann man auf noch mal ein paar Sachen nachholen, dann abends in der Woche drauf. In der Online-Ausgabe.
Ja, also zwei Wochen ist natürlich dann auch der Overkill. Da hat man dann wahrscheinlich genug japanische Filme für das restliche Jahr. Wobei es natürlich die Frage, ob man jemals genug japanische Filme hat.
Ich glaube, sowas gibt es gar nicht wie genug japanische Filme. Du weißt doch, wir haben uns das Paradies immer als eine Art Nippon Connection vorgestellt, die nie aufhört.
Mhm. Wenn man es nicht organisieren muss, dann ja, wenn man es einfach genießen kann.
Stimmt, da hast du jetzt einen wunden Punkt getroffen. Also für Zuschauer und für Besucher des Festivals auf jeden Fall. Ja, und das läuft dann wieder in der Online-Version unter watch.nipponconnection.com, wenn ich mich richtig erinnere, die Seite, unter der man dann das Online-Filmangebot wahrnehmen kann.
Richtig, das ist wieder dieselbe Plattform wie letztes Jahr und so wie auch bei Replay.
Mhm. Das hat sich ja bewährt. Das lässt sich auch ziemlich leicht benutzen. Müssen wir gar nicht groß erklären. Man kann eigentlich auf die Seite dann später draufgehen und sich anmelden und dann entsprechend da digital bezahlen. Und dann geht das doch eigentlich sehr gut und sehr selbsterklärend. Gibt es jetzt beim Live-Präsenzfestival noch weitere Einschränkungen mal von den empfehlenswerten FFP2-Masken in den Innenräumen abgesehen?
Also nochmal als Hinweis, das Publikum muss keine FFP2-Masken tragen, sondern also medizinische Masken.
Die reichen auch.
Mhm. Ja. Also es ist im Sommer, wenn es wieder so heiß wird wie sonst, ist es schon mal eine große Hilfe, keine FFP2-Maske tragen zu müssen, sondern nur medizinische. Es gibt tatsächlich noch eine Einschränkung, die jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Corona zu tun hat, aber in den Saal im Musanturm wird man keine Glasflaschen mitnehmen dürfen, weil da 2019 wohl einiges zu Bruch gegangen ist. Aber was gut ist, je nachdem, wie man sich dabei so fühlt, also wir können die Kinos aber voll besetzen. Also das heißt, also für uns ist es gut, weil wir mehr Karten verkaufen können. Für alle, die sich an den Sicherheitsabstand gewöhnt haben und dass niemand neben einem sitzt, für die ist dann vielleicht nicht so gut. Aber so war es ja früher auch.
Es wird nach zwei Jahren schon ein kleiner sozialer Kulturschock sein, auf jeden Fall, mit ganz, ganz vielen Menschen wieder in einem Raum zu sein.
Und man macht ja vielleicht auch nette Bekanntschaften.
Das auch, ja. Wir haben ja mittlerweile so viele Freunde als Filmpodcaster und Podcasterinnen gefunden. Das wird jetzt auch schön, weil viele werden auch wieder da sein. Nicht alle, Aber es werden doch viele da sein. Ach so, in dem Zusammenhang darf ich vielleicht gerade Werbung in eigener Sache machen, weil es gibt ja jedes Jahr das Film-Podcaster, Film-Blogger-Frühstück-Pow-Wow. Das ist diesmal an einem anderen Ort. Wir waren früher immer im Naxos-Atelier. Das war dieses Jahr nicht möglich, obwohl ihr versucht habt, alles möglich zu machen. Das hat aber dieses Jahr nicht geklappt. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben im Café Buhr einen Ausweichplatz gefunden und wir sind Freitag und Samstag, wir machen das ganze Frühstück zweimal, Freitag und Samstag von 9.30 Uhr bis 11 Uhr sind wir im Café Buhr. Und wer Filmpodcasts macht oder Filmblogs macht oder mal sehen möchte, wer Filmpodcasts oder Filmblogs macht, der kommt da einfach vorbei ins Café Buhr am Freitag und am Samstagmorgen. Wir haben es so getimt, dass man keinen einzigen Programmpunkt bei Nippon Connection verpasst, während man bei uns beim Frühstück sitzt. Ein Highlight habe ich schon gesehen, ist, dass der Nippon Honor Award diesmal an Masatoshi Nagase geht. Und jetzt musst du mir ein bisschen erzählen, was an Masatoshi Nagase so auszeichnungswürdig ist und warum ihn vielleicht mehr Leute kennen, als man denkt.
Und vor allem kann ich auch noch vielleicht sagen, wer das eigentlich ist. Also Masatoshi Nagase ist ein Schauspieler und den können tatsächlich einige auch kennen, die zum Beispiel in ihrem Leben noch nie einen japanischen Film gesehen haben, weil so einer seiner ersten größeren Erfolge und eine seiner ersten großen Rollen in einem Film von Jim Jarmusch war, nämlich Mystery Train. Und er hat dann viele Jahre später, also er hat offenbar einen Eindruck hinterlassen bei Jim Jarmusch, er hat dann auch nochmal einen kleinen Auftritt in Patterson, dem bislang vorletzten Film von Jim Jarmusch. Und was ganz interessant ist, also wir hatten ihn schon ausgewählt als Preisträger Ende 2019, also quasi für das Festival 2020. Und wir wissen ja alle, was dann passiert ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann verschieben wir das auf nächstes Jahr. Und dann, ist uns wieder einmal die Pandemie dazwischen gekommen. Dann kam das zweite Online-Festival. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn wir den jetzt jedes Jahr aufs Neue vertrösten, irgendwann wird es auch ein bisschen unhöflich ihm gegenüber. Und wir verleihen ihn jetzt einfach diesem Honor Award, ob jetzt immer noch Pandemie ist oder nicht. Und jetzt haben wir ein Präsenzfestival, was wir, glaube ich, noch gar nicht so wirklich angekündigt haben. Aber er wird tatsächlich leider nicht kommen. Oh. Also er ist nicht in Präsenz da, weil es tatsächlich sehr, sehr schwierig ist. Also ich sag mal, es ist nicht schwierig, aus Japan nach Deutschland zu kommen, aber es ist schon ziemlich schwierig, aus Deutschland zurück nach Japan zu kommen. Und ganz besonders kompliziert wird es, falls er sich hier tatsächlich anstecken sollte. Da ist die Gefahr jetzt gar nicht mal so gering. Und dann würde er, also es ist ein sehr viel beschäftigter Schauspieler, da würde er wirklich sehr, sehr viele Termine verpassen. Und das wirkt sich natürlich nicht nur auf seinen eigenen Terminkalender aus, sondern da müssten Drehs verschoben werden. Und das geht jetzt leider einfach nicht. Aber er hat sich trotzdem die Woche freigehalten und er wird sich dann bei diversen Filmvorführungen wird er sich dazuschalten. Also es wird dann Filmgespräche mit ihm geben in Anschluss an die Filme, in denen er mitspielt. Und es wird dann auch nochmal ein ausführliches Gespräch geben am Sonntag, also ein moderiertes Gespräch, bei dem man dann auch selbst Fragen stellen kann. Und er wird dann den Nippon Honor Award auch virtuell in Empfang nehmen am Sonntag, bei der Preisverleihung am Sonntagabend.
Sehr gut.
Und ja, der Grund, weshalb wir ihn ausgesucht haben, wir sind der Meinung, dass er wirklich so eines der prägenden Gesichter ist des japanischen Kinos, vor allem des aktuellen japanischen Kinos. Also der Meinung waren wir schon vor 2-3 Jahren, aber was ganz interessant ist, dass er innerhalb dieser 2 Jahre, wo wir das immer wieder verschieben mussten, wirklich einen Film nach dem anderen gedreht hat. Also man sieht ihn ständig in Filmen. Also er hat wie so ein zweites Karrierehoch jetzt noch auf einmal. Und wenn wir jemanden aussuchen für den Nippon Honor Award, dann wissen wir natürlich, gut, jetzt müssen wir auch einen Film mit dieser Person zeigen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also wir hatten ja Kōji Yakusho auch mal als Nippon Honor Award Preisträger. Und auch den mussten wir immer wieder Fragen. Der hat uns zweimal abgesagt. Also nicht, weil er nicht wollte, sondern aus Termingründen. Und dann, als es endlich geklappt hat, da hatte er aber keinen aktuellen Film. Also da hat er sich halt irgendwie mal eine Pause gegönnt oder hat dann mehr fürs Fernsehen gearbeitet. Und dann haben wir einen Film gezeigt, The Emperor in August, der eigentlich schon ein bisschen älter war. Und also eigentlich zeigen wir ja eher jetzt Filme aus den letzten 2 Jahren und der war aber, glaube ich, schon 3 Jahre alt oder so. Und das Problem hatten wir jetzt bei Masatoshi Nagase nicht. Also wir zeigen ziemlich viele Filme mit ihm, teilweise auch Filme, bei denen er nur eine kleinere Rolle spielt. Und also wir haben jetzt auch in den letzten Jahren zum Beispiel immer wieder Filme mit ihm gezeigt. Zum Beispiel letztes Jahr war Bolt ein Film mit ihm in der Hauptrolle. Vielleicht erinnern sich daran einige noch. Das ist auch ganz schön, also er spielt wirklich in großen Mainstream-Filmen mit, aber auch dann in so kleineren Independent-Produktionen wie Bolt. Also es war ja wirklich ein wirklich mit minimalem Budget gedrehter Film.
Ja.
Und noch ein kurzer Kommentar zu seinem Schauspiel. Was ich sehr schön finde bei Masatoshi Nagase ist so ein, was vielleicht manche, vor allem die, die nicht so an japanisches Kino gewöhnt sind, immer ein bisschen schwierig finden, ist dieses extreme Overacting. Woran man sich irgendwann auch durchaus gewöhnt und was dann auch irgendwann passt. Ich kann mich daran erinnern, Squid Game war ja in aller Munde vor einem halben Jahr oder so. Und viele, die dann zum ersten Mal eine koreanische Serie gesehen haben, haben dann auch gesagt, oh, das kann man sich ja nicht angucken, das ist ja völlig übertrieben, das Schauspiel. Und das waren halt Leute, die einfach keine Ahnung von asiatischem Kino hatten, die das gar nicht kannten. Und aber bei Masatoshi Nagase ist es eher so eine Art Underacting. Also er macht quasi sehr wenig, aber mit diesem sehr wenigen drückt er dann doch sehr viel aus. Also so ein sehr nuanciertes Schauspiel bei ihm.
So habe ich ihn auch kennengelernt. Das erste Mal, dass ich ihn bewusst wahrgenommen habe, war in Kirschblüten und Rote Bohnen 2015. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Film, wo viele Leute ihn in Deutschland auf der Leinwand gesehen haben.
Genau, also er spielt tatsächlich in vielen Filmen von Naomi Kawase mit. Also da ist er auch so ein Stammschauspieler.
Ja. Und dieses Mal habt ihr Under the Stars, da spielt er einen Familienvater, der ist ja einer von den neueren Filmen 2020 und in Just the Two of Us auch von 2020.
Genau, richtig. Under the Stars wollten wir eigentlich letztes Jahr sogar schon zeigen, da hatten wir den Family Matters Schwerpunkt und da hätte der auch super reingepasst. Also in Under the Stars geht es um, also wie du schon sagst, er spielt da einen Familienvater, der so einer Sekte angehört, die quasi so an ein Wunderwasser glaubt. Das aber keins ist, sondern ist einfach ganz normales Wasser. Und daran zerbricht so ein bisschen die Familie. Und das ist natürlich für den Family Matters Schwerpunkt, das ist sehr interessant, also was für eine Auswirkungen eine Sektenangehörigkeit auf ein Familiengefüge haben kann. Und jetzt dieses Jahr passt er aber genauso gut. Also wir haben ihn, glaube ich, letztes Jahr einfach nicht bekommen. Und in Just the Two of Us, das ist ein Film, da spielt er einen Querschnittsgelähmten. Mhm. Und da ist er natürlich auch die Idealbesetzung, weil das Ausdrucksrepertoire da natürlich sehr eingeschränkt ist. Und er ist aber ja jemand, der mit sehr wenig sehr viel machen kann und diese Rolle dann auch wirklich sehr, sehr gut spielt.
Ja, du hast eben schon den Schwerpunkt angesprochen. Der ist ja dieses Mal nicht Familie, sondern Coming of Age, hätte ich jetzt gesagt, aber ihr nennt es Stories of Youth. Und das heißt, die Geschichten von Jugend und von Heranwachsenden. Wie seid ihr drauf gekommen? Welche Filme haben euch inspiriert zu sagen, das ist jetzt unser Schwerpunkt?
Erstmal noch zu Under the Stars, was da ganz interessant ist. Der passt eben genauso gut in den Coming-of-Age-Schwerpunkt, in Stories of Youth. Also der hätte sowohl in den letzten Schwerpunkt gepasst und jetzt ist er in dem diesjährigen Schwerpunkt auch drin. Coming of Age in Japan ist tatsächlich auch der Untertitel von Stories of Youth. Also insofern ist es tatsächlich auch drin. Und ich hatte ganz bestimmt letztes Jahr schon bei Family Matters gesagt, dass der Themenschwerpunkt schon sehr früh festgelegt wird, weil wir dafür Fördergelder beantragen. Da stehen die Filme noch gar nicht fest. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bestimmte Filme aussuchen und dann überlegen wir uns, so, jetzt haben wir so viele Filme zu dem Thema, das wird jetzt unser Themenschwerpunkt, sondern es ist umgekehrt. Also wir legen den Themenschwerpunkt fest und suchen dann eben einen Themenschwerpunkt aus, bei dem wir davon ausgehen, dass wir viele Filme finden. Und Coming-of-Age-Geschichten, das ist einfach etwas, was im japanischen Film sehr präsent ist und aber auch sehr facettenreich. Und ich dachte, dieses Jahr ist es auch einfach ein guter Zeitpunkt für so einen Coming-of-Age-Schwerpunkt, weil, das hat man hier in Deutschland auch viel mitbekommen, weil die Jugend auch etwas ist, was in der Pandemie sehr vernachlässigt wurde und was vielleicht auch jetzt nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Also die Jugend ist ja durch die Pandemie und die Beschränkungen verläuft ja jetzt für einige ganz anders, als das vielleicht noch in unserer eigenen Jugend der Fall war. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Tatsächlich zeigen wir aber auch Filme jetzt dieses Jahr im Programm, die jetzt nicht unbedingt ganz junge Protagonisten oder Protagonistinnen haben. Also es sind jetzt nicht nur Jugendfilme, sondern wir zeigen zum Beispiel auch Filme, die sich mit dem Verlust der Jugend auseinandersetzen. Also die zum Beispiel thematisieren, wie es, also auf welche harte Realität man trifft, wenn man dann von der lockeren Jugend in den, in Anführungszeichen, tristen Arbeitsalltag einsteigt. Also da gibt es einen Film, The End of the Pale Hour.
Es ist auch noch, ihr habt auch noch darauf hingewiesen, auf In a Matter Red von Yuya Ishii.
Ja, ein ganz renommierter Regisseur, der auch kein unbekannter Name bei uns ist im Festivalprogramm. Und wie du schon sagst, A Matter Red, der deckt tatsächlich viele Themen ab. Also zum Beispiel den Verlust des Vaters im jungen Alter und eben auch Mobbing, was ja wirklich, also nicht nur im Film, sondern auch in Japan, im realen Japan, ein ganz großes Problem ist. Also auf sowas wollen wir dann natürlich auch aufmerksam machen. Wir wollen unserem Publikum auch einfach so ein bisschen vermitteln, wie Jugend in Japan tatsächlich ist. Also viele, die zum ersten Mal mit japanischer Kultur in Berührung kommen, haben dann so vielleicht das Idealbild von Japan und wie es ist, in Japan aufzuwachsen und wie es auch in vielen Animes zum Beispiel dargestellt wird. Aber das stimmt ja nicht unbedingt mit der Realität überein. Und also, wie gesagt, Mobbing ist ein großes Problem, aber auch Erwartungsdruck zum Beispiel ist ein sehr, sehr großes Problem. Erwartungsdruck seitens der Eltern, seitens der Familie. Unglaublich harte Aufnahmeprüfungen für Universitäten, die auch in ganz vielen Filmen immer wieder thematisiert werden. Also ein Film, der mir da besonders im Gedächtnis geblieben ist, der natürlich ist alles ein bisschen überspitzt, ist die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb. Kennst du den zufälligerweise? Der ist von Gakuryo Ishii.
Ich habe davon gehört. Ich glaube, Compendium des Unbehagens hat ihn auch nochmal vorgestellt. Letzthin, ja, aber ich habe ihn noch nicht selbst gesehen.
Mhm. Der ist so eine Familiensatire. Also der ist in Deutschland auch, war er zumindest mal erhältlich. Kriegt man jetzt vielleicht noch irgendwie gebraucht auf DVD. Und da wird halt so ein bisschen die typische japanische Familie persifliert und der Sohn, der Familiensohn, der sitzt eigentlich fast den ganzen Film über immer nur in seinem Zimmer und lernt und bereitet sich auf die harte Abschlussprüfung vor.
Aber das ist ja ohnehin immer einer der großen Vorteile von Nippon Connection. Man hat ja, wenn man einsteigt in die japanische Kultur, so bestimmte oberflächliche Bilder von Samurai oder von irgendwelchen besonders süßen, niedlichen, cuten Sachen, die rosa und lieblich sind, oder man hat Yakuza-Filme irgendwie im Kopf. Also es gibt immer so bestimmte ikonische Bilder. Das Tolle an Nippon Connection, wenn man sich die entsprechenden Dokumentationen oder Filme anschaut, dass man von durch euch auch einen Blick in das reale Japan bekommen kann, das halt eben von Stress, von großen Problemen manchmal auch und von einer enormen Zerreißprobe zwischen Tradition und Moderne geprägt ist und von einem Wandel, den man auch beobachten kann. Es sind viele Filme, die ihr gezeigt habt, die da auch von Miwa Nishikawa zum Beispiel, hier so ein bisschen mehr realistische Filme dreht oder sagen wir mal in einem realistischen Setting, wo man tatsächlich dann auch erleben kann, wie schwierig der Alltag dann oft ist und wie viel Druck dann von der Gesellschaft auch ausgeübt wird. Da ist mir aufgefallen, ihr habt eine Dokumentation diesmal mit drin, die heißt Salary Man, also die Angestellten, die klassischen Angestellten, Büroangestellten. Und da werden Salary Man porträtiert, die zwar den ganzen Tag arbeiten, da im Anzug sitzen, die aber sich letztlich nicht leisten können, wenn sie das Geld an ihre Familien gegeben haben, dann auch noch irgendwie eine gescheite Wohnung zu haben und die dann zum Teil in einem Zelt im Park leben und das eine Situation ist, die es schon viele Jahre gibt, ein Missstand, der von der Gesellschaft da auch nicht aufgefangen wird. Da freue ich mich auch total drauf, da den entsprechenden, die Dokumentation zu sehen.
Tatsächlich wollte ich den jetzt auch noch ins Spiel bringen, als du davon angefangen hast zu sprechen, dass das Leben eben so stressig und fordernd sein kann in Japan und dass die Idealbilder so mit der Realität dann kollidieren. Salaryman ist ein Film von einer südamerikanischen Künstlerin, also nicht von einer Japanerin. Künstlerin heißt Aleka Pacheco und sie ist auf die Idee gekommen, diesen Film zu machen, als sie in Japan war und dort eben diese Angestellten gesehen hat, die einfach auf der Straße übernachten. Oder sieht man auch ganz oft auf Fotos Leute, die auf U-Bahn-Treppen sitzen und eingenickt sind. Und wir hatten überlegt, ist es so gut, denn einen Film von einer westlichen Filmemacherin zu zeigen, die sich damit beschäftigt. Aber tatsächlich hat sie dann auch gesagt, sie hatte zu dem Thema auch nochmal ganz andere Zugangsmöglichkeiten, weil ich glaube, viele das einfach unterschätzt haben. Also die von ihr interviewt wurden zum Beispiel, die dachten, naja, das ist so eine Frau, also ganz wichtig, auch eine Frau wird in Japan auch nicht so ernst genommen, leider immer noch. Eine Frau aus dem Westen, was soll denn die schon machen? Und ja, der können wir schon mal was erzählen. Da sind die Leute vielleicht tatsächlich ein bisschen offener, als wenn das vielleicht eine bekannte investigative Filmemacherin aus Japan gewesen wäre. Ja. Und sie hat aber auch gesagt, also bis in die Chefetagen hat sie es dann doch nicht geschafft. Also das war dann tatsächlich schon schwierig. Aber sie kann da bestimmt noch mehr dazu erzählen, denn sie wird tatsächlich dann auch beim Festival vor Ort sein. Also wir haben leider nicht so viele Gäste dieses Jahr, aus den Gründen, die ich jetzt schon wegen Masatoshi Nagase geschildert habe, weil es einfach für viele sehr schwierig ist. Aber sie unter anderem wird dann tatsächlich auch zum Festival kommen. Mhm.
Ja, welche Highlights siehst du denn? Also ich persönlich freue mich ja total auf einen der Genrefilme, nachdem Blood of Wolves vor, ich glaube, 3 Jahren einen extrem starken Eindruck hinterlassen hat, kommt ja jetzt die Fortsetzung Last of the Wolves von Katsuya Shiraishi. Also da freue ich mich schon wie ein Schnitzel drauf. Was sind denn deine Highlights, auf die du dich total freust?
Noch kurz zu Last of the Wolves. Ich habe Blood of Wolves leider bis heute nie gesehen.
Oh!
Hole ich noch nach. Aber Last of the Wolves habe ich gesehen und ich hatte keine Probleme, diesem Film zu folgen. Also alle, die jetzt die Sorge haben, oh, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, dann verstehe ich den ja gar nicht. Kein Problem, der Film steht für sich und wird am Anfang auch noch ein bisschen eingeführt, wer die Figuren sind. Also den kann man sich auch so sehr gut anschauen. Meine persönlichen Highlights, da gibt es einige und ich nenne erstmal einen Film, bei dem ich neidisch bin auf alle, die den im Kino sehen können, denn ich werde es zeitlich wahrscheinlich nicht schaffen, obwohl der sogar 2-mal läuft. Das ist ein Film, der heißt They Say Nothing Stays the Same, langer Titel, wie so oft in Japan, viele japanische Filme haben sehr lange Titel und das ist das Langfilmdebüt eines sehr bekannten Schauspielers, Joe Odagiri. Den haben bestimmt viele auch schon in japanischen Filmen gesehen als Hauptdarsteller. Und der hat einen Historienfilm gedreht mit auch einer Ikone des japanischen Kinos in der Hauptrolle, nämlich Akira Emoto. Das ist ein ganz alter Schauspieler schon, den man ganz oft in Nebenrollen sieht. Mhm. Hat auch so ein ganz markantes Gesicht, also viele werden ihn bestimmt wiedererkennen. Und der spielt, also der Film spielt in der, zur Zeit der Meiji-Restauration, also der Zeit, in der Japan sich langsam geöffnet und modernisiert hat. Und Akira Emoto spielt einen Fährmann, der die Menschen von einem Ufer des Flusses zum anderen bringt. Und man erfährt dann so ein bisschen die Geschichten der Menschen, weshalb die den Fluss überqueren. Und aber man sieht halt nicht so wirklich, woher sie kommen und wohin sie gehen, sondern man sieht immer nur diesen Transitprozess sozusagen. Und es wird dann immer wieder davon berichtet, dass bald eine Brücke gebaut werden soll, was diesen Fährmann natürlich überflüssig macht. Und das heißt, es ist ein Film, der sehr viel auch vom Übergang in die Moderne erzählt und davon, wie es sich auch anfühlt, vielleicht irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden. Und der Film lebt aber auch viel von der Atmosphäre. Also er spielt viel in der Natur, in den Bergen, um diesen Fluss herum. Also er hat eine wirklich ganz, ganz beeindruckende Naturkulisse, auch wunderbar in Szene gesetzt von Christopher Doyle, ein Name, den Kenner des asiatischen Kinos kennen. Also Christopher Doyle ist der Stammkameramann von Wong Kar-wai unter anderem, also ein ganz wichtiger Name im Hongkong-Kino. Und auch fantastisch vertont von einem armenischen Jazzpianisten Tigran Hamasyan, dessen Soloalben ich auch sehr empfehlen kann. Er ist so einer der tollsten zeitgenössischen Jazzmusiker. Bringt auch jetzt gerade sein neues Album raus. Also wirklich guter Musiktipp auch von mir. Mhm. Und ja, also da treffen ganz viele tolle Leute aufeinander, die diesen Film machen. Also tolle Schauspieler. Masatoshi Nagase hat auch eine kleine Rolle. Also er hat eigentlich so den besten Moment des Films. Aber dazu sage ich jetzt gar nicht viel. Also der Film ist wirklich so ein bisschen episodisch. Tadanobu okay. Asano hat zum Beispiel auch einen kleinen Auftritt. Also, ich habe tatsächlich 2019, als ich das letzte Mal in Tokio war, habe ich Christopher Doyle getroffen auf dem Eröffnungsempfang des Festivals. Mhm. Und da habe ich den Film noch nicht gesehen. Ich habe ihn dann angesprochen und dann meinte er, ja, hast du den neuen Film von Joe Odagiri schon gesehen? Ich meinte, nee, noch nicht. Und dann meinte er, ja, da musst du viel Zeit mitbringen, der ist sehr lang. Und ist deswegen so lang, weil er so viele berühmte Leute mitspielen. Das hat viel Zeit gebraucht, um die alle unterzubringen, gebührend in dem Film. Und also der ist lang, ja, 2,5 Stunden, aber es fühlt sich nicht so an. Das ist einfach ein Film zum Genießen und den muss man im Kino sehen. Und wie gesagt, ich bin neidisch auf alle, die diesen Film im Kino sehen können.
Gehöre ich dazu? Ich habe ihn direkt gleich als ein festes Highlight bei mir in den Plan aufgenommen sofort.
Ja, super. Also ich versuche es. Also der Film läuft, glaube ich, das erste Mal am Mittwoch. Da habe ich vielleicht nicht ganz so viel zu tun. Vielleicht schaffe ich es zumindest mal irgendwie einen Teil des Films im Kino zu schauen, wenn er nicht ausverkauft ist, könnte natürlich auch sein. Also ja. Da für den Film läuft der Ticketverkauf, der hat jetzt vor ein paar Tagen angefangen, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, da läuft der Vorverkauf tatsächlich auch ganz gut, obwohl es so ein langer Film ist und der jetzt nicht so unbedingt, ist jetzt nicht so der Entertainment-Film, der typische, aber vielleicht zieht der Name Joe Odagiri auch, ich weiß nicht, oder vielleicht gefällt der Trailer auch, den wir online gestellt haben. Ja, also trotzdem absolute Empfehlung von mir. Es gibt noch einen anderen Film, bei dem ich neidisch bin auf alle, die ihn im Kino sehen. Also auch da werde ich zumindest versuchen, mal reinzuschauen. Das ist der neue Film von Takashi Miike. Auch ein Name, zu dem man jetzt nicht so viel sagen muss. Der heißt The Mole Song Final. Und auch das ist wieder eine Fortsetzung, das Ende einer Trilogie. Auch da habe ich Teil 1 und Teil 2 nicht gesehen. Aber auch da macht das nichts. Also da wird am Anfang des Films wird so ein bisschen mit so einer ganz charmanten Animation wird da erklärt, was man so wissen muss aus den Vorgängerfilmen. Aber das ist ein Film, der lebt jetzt auch nicht wahnsinnig von seiner Handlung. Es ist so eine Yakuza-Genre-Film-Persiflage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von diesem Film nur die ersten 20 Minuten gesehen. Andere Mitglieder des Filmteams haben den ganzen Film gesehen, also es ist durchaus zertifiziert von den Kolleginnen und Kollegen, dass das ein guter Film ist. Aber ich habe Also wir bekommen die Filme jetzt ja immer nicht so wahnsinnig guter Qualität. Und ich habe mir dann den Anfang gesehen und nach 20 Minuten dachte ich, okay, reicht. Ich will den Film eigentlich zusammen mit einem Publikum sehen, weil ich glaube, das macht richtig Spaß, den gemeinsam mit den Publikumsreaktionen zu sehen. Weil ich habe mich zu Hause allein schon fast weggeschmissen, als ich die ersten 20 Minuten gesehen habe. Und wenn ich es schaffe, will ich zumindest einen Teil des Films dann auch mit Publikum im Kino genießen.
Ich habe noch entdeckt, ihr habt als Abschluss des Festivals Talking the Pictures von Masayuki Suo, fand ich auch interessant, nicht mehr ganz Meiji-Phase, schon ein bisschen später, eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts, über japanische Stummfilmerzähler. Also da bin ich jetzt auch total drauf gespannt. Und Masatoshi Nagase ist auch in der Nebenrolle zu sehen.
Genau, ja. Da beweist er tatsächlich auch so ein bisschen sein komödiantisches Talent. Der spielt ja sehr selbstironisch, so einen abgehalfterten, leicht versoffenen Banshee. Und der Film ist ein bisschen älter, der ist schon von 2019. Also auch da haben wir jetzt nochmal eine Ausnahme gemacht. Genauso übrigens bei They Say Nothing Stays the Same, der ist auch schon von 2019. Aber wie gesagt, ich wollte unbedingt, dass wir den Film im Kino zeigen. Und den, ich glaube, da haben wir einfach nicht die Erlaubnis bekommen, den online zu zeigen. Aber wir fanden den so gut, dass wir den trotzdem zeigen wollten. Den habe ich tatsächlich auch in Tokio gesehen, 2019, als ich das letzte Mal dort war. Und eine wunderbare Liebeserklärung an das Kino und auch ein sehr interessanter Einblick in die Stummfilmzeit in Japan, die in Japan ganz anders war als hier, weil hier hat man ja immer so die Vorstellung, es wurde dann der Film gezeigt und dazu hat jemand Klavier gespielt oder möglicherweise sogar eine Band oder ein Orchester. Aber in Japan, da waren die eigentlichen Stars nicht die Personen, die auf der Leinwand zu sehen waren, sondern die sogenannten Banshee. Das waren Stummfilmerzähler, die dann eine Live-Vertonung gemacht haben, die dann alle Dialoge eingesprochen haben, also Frauen- und Männerrollen, und gleichzeitig den Film auch kommentiert haben. Und es ist tatsächlich so, wenn man alte japanische Stummfilme schaut, die versteht man manchmal gar nicht, weil die kaum Zwischentitel haben. Es war wirklich ganz wichtig, was die Banshees dann dazu erzählt haben. Manchmal findet man auch dann alte Stummfilme, die dann quasi so eine neu eingesprochene Banshee-Tonspur haben. Und da wird wirklich den ganzen Film durchgelabert. Das ist gar nicht so wie so ein Stummfilm, wie man sich den vorstellt, sondern klar, also die Person im Film, die hört man zwar nicht, aber man hört dann eben die Stimme, die das einspricht. Und da muss man einfach wahnsinnig talentiert sein, weil man natürlich auch in die ganzen verschiedenen Rollen schlüpfen muss. Und wie das so war, das erzählt der Film ganz schön. Und also wer Karten ergattern kann für die Abschlussveranstaltung, ich kann ihn auf jeden Fall auch empfehlen. Es ist sehr witzig und er hat die langsamste Verfolgungsjagd, die ich je gesehen habe. Aber auch eine der lustigsten Verfolgungsjagden. Also kann ich schon mal versprechen, auch ein sehr humorvoller Film.
Sehr schön. Also da muss man auch aufpassen, dass man auch noch Karten ergattert, weil traditionell der Sonntagabendfilm sehr gut besucht ist. Da kommen auch viele Menschen, die jetzt während der Woche vielleicht nicht beim Festival sind, aber am Wochenende da sind. Und ich glaube, das ist ein Film, der auch viele Leute anzieht über die speziellen Japan-Filmfreunde hinaus.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Crowdpleaser, ja.
Ja, ja. Es ist schade, man schafft ja nur so irgendwas zwischen 23 und 25 Filmen pro Festival, bevor einem der Kopf abfällt oder die Augen rausfallen. Aber es ist wieder ein ganz tolles Angebot. Und diesmal ist es echt tröstlich, dass ein paar der Highlights, die man dann wirklich verpassen musste, dass man die dann nachholen kann. Also ich habe ja zum Beispiel den Dozens of Norths, den habe ich mir zum Beispiel schon vorgenommen. Der passt bei mir nicht in den Plan rein, den später zu sehen. Ein Animationsfilm von Koji Yamamura. Das kann man jetzt im Podcast gar nicht beschreiben. Ganz besonderer Stil in der Animation habe ich so noch nie gesehen und den werde ich mir dann in der Online-Vorführung zumindest mal an die Wand werfen im Wohnzimmer. Da freue ich mich auch drauf, auch wenn er jetzt live gar nicht bei mir in den Plan passt. Dozens of Norths. Also,
aber du weißt ja gar nicht, ob er online kommt.
Mein Gott, ich weiß es. Das ist wahr. Ich
also das kann man jetzt so jetzt sagen, wir haben hier nichts abgesprochen. Ich habe dem Thomas nichts verraten. Er hofft, dass er kommt. Ehrlich gesagt, ich könnte es dir jetzt auswendig auch gar nicht sagen. Kann schon sein, dass wir ihn online zeigen.
Ja.
Also ich sag mal so, unserem Publikum, es sind eher so die kleineren Independent-Filme und jetzt nicht unbedingt, also ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht überrascht sein, wenn ich sage, irgendwie den großen Mega-Blockbuster, den zeigen wir jetzt nicht online.
Ja.
Also da lieber vielleicht sich Karten sichern.
Ja. Also das ist aber nochmal ein guter Hinweis, weil das vergisst man dann gerne, dass es erst später bekannt gegeben wird, habe ich auch schon wieder erfolgreich verdrängt, obwohl du es vorhin erklärt hast und obwohl es auch auf der Webseite draufsteht. Insofern versuche ich mein Glück für die Filme, die ich dann während des Festivals nicht sehen konnte. Sag mal, jetzt ist ja unter Pandemiebedingungen, hoffe ich aber, dass trotzdem diese super, super leckeren, also diese kulinarischen Highlights, die immer zum Festival dazugehören, dass alles immer fantastisch nach japanischem Essen riecht und fantastisches Essen dort genossen werden kann. Die sind aber trotzdem wieder da, oder? Es wird wieder Sushi und alles Mögliche geben.
Es wird wieder japanisches Essen geben, ja. Also natürlich ein bisschen abgespeckter als sonst, vor allem weil man ja jetzt auch nicht unbedingt im Musorturm drin essen soll, aber es wird auf jeden Fall wieder auch für Kulinarik gesorgt sein. Es gibt ja sogar auch, was jetzt ein bisschen zu kurz kam, ist ja unser Rahmenprogramm und wir haben ja auch noch ganz, ganz viele. Also da kann man eigentlich auch, man kann eine Woche lang einfach nur unser Rahmenprogramm besuchen und hat trotzdem irgendwie die Hälfte verpasst. Also es wird irgendwie immer umfangreicher bei uns, was auch daran liegt, dass sich einfach viel aufgestaut hat in den letzten Jahren. Also ganz viele Sachen, die man online einfach nicht umsetzen konnte. Also das Rahmenprogramm, das war, glaube ich, irgendwie schon Anfang des Jahres komplett fertig. Da gibt es auch einige Kochkurse. Also wer sich in japanischer Küche auch weiterbilden möchte, da ist einiges dabei, aber ich befürchte fast, also sind jetzt schon welche ausverkauft, bis der Podcast rauskommt, sind die eh schon alle ausverkauft. Aber ja, vielleicht für nächstes Jahr mal vormerken, direkt dann, wenn der Vorverkauf für Nippon Connection 23 anfängt, dann schon mal gucken, welche Kochkurse da noch so angeboten werden.
Ja, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ihr sagt, ist leider ausverkauft, weil dann habt ihr wieder alles richtig gemacht. Das ist jetzt schon das wievielte Festival? Es ist das 12. Kann das sein? Oder ich habe irgendwie falsch mitgezählt? Auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass ihr wieder ausverkaufte Kinosäle habt und ausverkaufte Konzerte und ausverkaufte Kochkurse und was ihr alles drumherum anbietet. Ihr habt auch mehr Spielorte als jemals zuvor. Also wieder ein super spannendes Programm. Das können wir jetzt gar nicht alles nochmal aufdröseln. Aber im Deutschen Filmmuseum gibt es eine ganze Menge wirklich interessanter, älterer japanischer Filme. Das Mal-Sehen-Kino zeigt eine ganze Menge und so. Ihr habt auch mehr Spielstätten als bisher, oder?
Ja, gut, dass du es sagst. Aber erstmal, was meintest du mit das 12., also dein 12. Festival?
Wahrscheinlich ist es mein 12. Festival. Ja. Das ist eher das wievielte Festival ist es insgesamt?
Das 22.
Das 22., mein Gott.
Also es stimmt immer mit der Jahreszahl überein, tatsächlich.
Perfekt.
Also 2000 war das erste, 2001 gab es keines und dann 2002 war das zweite. Insofern kann man sich das immer prima ableiten an der Jahreszahl. Und genau, die Spielstätten, es gibt jetzt zum Beispiel ein weiteres großes Kino, nämlich das Eldorado Arthouse Kino. Das ist gar nicht so weit entfernt von unserem Festivalzentrum. Eigentlich eine U-Bahn-Station, man kann auch einen gemütlichen Spaziergang hinmachen. Und das ist ein sehr schönes Kino, das ist tatsächlich das älteste erhaltene Kino in Frankfurt.
Mhm.
Und das hat jetzt kürzlich den Betreiber gewechselt und der möchte das jetzt so ein bisschen als Festivalspielstätte etablieren. Also da werden dann auch noch andere Festivals drin stattfinden. Und das hat so knapp 200 Plätze. Also da können wir jetzt nochmal ordentlich Platz schaffen für Zusatzvorstellungen. Weil jetzt vor allem, du hast es mal Seenkino genannt, das hat nur 80 Plätze. Und da hatte man eigentlich kaum eine Chance, wenn man spontan jetzt in der Festivalwoche noch was anschauen wollte, da noch einen Platz zu finden. Das war in der Regel vorher schon alles ausverkauft. Mhm. Und das ist natürlich sehr schade, wenn man jetzt an einem wirklich gut besuchten Tag, wie zum Beispiel den Donnerstag, der ja immer ein Feiertag ist, oder am Samstag, wenn man zum Festival kommt und es ist einfach, gibt keine Tickets mehr, es ist alles ausverkauft. Und dem wollen wir jetzt so ein bisschen Abhilfe schaffen, indem wir jetzt nochmal uns ein bisschen vergrößern. Gut, jetzt ist natürlich immer noch Pandemie und da werden wahrscheinlich einige ein bisschen zögern. Also es wäre jetzt wahrscheinlich auch ohne Eldorado nicht alles ausverkauft gewesen, aber wer weiß. Also kann natürlich genug Leute geben, die jetzt einfach auch mal Lust haben, wieder ins Kino zu gehen. Die dann vielleicht auch nicht mehr so ganz die Sorge haben, die vielleicht schon 2-3 Mal Corona hatten und sich dann auch gut genug geschützt fühlen. Das Eldorado ist dann die Spielstätte für die Wiederholungen der Vorstellungen, die im Mosorturm stattfinden. Also das sind die Sektionen Nippon Cinema und ein Teil der Sektion Nippon Animation. Mhm. Da waren die Wiederholungen früher im Maseen-Kino. Und das Maseen-Kino ist jetzt die Wiederholungsspielstätte der Filme aus dem Naxos-Kino. Also dann Nippon Visions und Nippon Docs. Also dann eher so die Filme, die jetzt vielleicht nicht so ganz das große Publikum ziehen. Und dann ist vielleicht auch die Chance größer, noch einen Platz zu finden.
Ja, das passt doch gut. Ein Profi-Tipp für Leute, die vielleicht auch mehrere Tage beim Festival sind und dann auch hektisch zwischen den Spielstätten hin und her wollen. Ich habe diesmal ein Fahrrad dabei.
Ach ja, sehr gut.
Das hilft einem dann tatsächlich auch, wenn die Filmlängen es ein bisschen schwierig machen, doch noch rechtzeitig hin und her zu kommen. Die Wege sind nicht so wahnsinnig lang, aber gerade mit den, wenn man dann so einen alten Film noch im Museum guckt und dann wieder zurück, dann ist es vielleicht dann doch ein bisschen länger und da ist es doch ganz gut, wenn man dann die Gelegenheit hat, zum Beispiel ein Fahrrad zu haben oder sich mit den U-Bahn-Plänen gut auskennt, dann kommt man eigentlich auch schnell durch. Ja. U-Bahn-Station, Berger Straße und dann rüber, das ist ja dann auch ein Katzensprung.
Merianplatz. Berger Straße ist die Straße, genau. Aber stimmt. Genau, die U-Bahn-Station ist Merianplatz oder am Zoo kommt man auch gut zum Mosorturm.
Genau, da habe ich mein Hotel dieses Mal.
Sehr gut, das Hotel im Zoo, ja.
Genau.
Das ist, ich habe letztes Jahr noch in Mainz gewohnt und freue mich jetzt, dass ich dieses Jahr erstmals als Frankfurter nicht zum Festival pendeln muss oder mir kein Hotel nehmen muss. Insofern habe ich es diesmal nicht so weit, aber Hotel am Zoo ist natürlich dann, also entspannter geht es nur noch, wenn man im Mosorturm wohnt.
Das habe ich mir auch gedacht, genau.
Übrigens, genau. Ich habe jetzt nicht irgendwie einen Werbevertrag mit denen abgeschlossen, ich war da noch nie. Aber es ist eine gute Location auf jeden Fall, wenn man es nahe zum Festival haben möchte.
Genau, das war auch der ausschlaggebende Punkt logistisch, dass man kurze Wege hat und schnell da ist. Und auf dem Wege sind noch ein paar Frühstückscafés, dass man dann gestärkt sich Filme angucken kann. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Nicht nur die Filme zu sehen, auch euch zu sehen. Und die ganzen anderen Menschen zu sehen, die sich auch auf die Filme freuen.
Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt. Also ich freue mich auch natürlich besonders, wenn dann die Filme gut angenommen werden, die jetzt nicht so die typischen Publikumsrenner sind. Also man merkt, also wie gesagt, jetzt hat der Vorverkauf vor ein paar Tagen angefangen. Wir zeigen jetzt zum Beispiel den neuen Film von Shinichiro Ueda, der Regisseur von One Cut of the Dead, der ja jetzt selbst in Deutschland einen Verleih gefunden hat und auch hier schon so ein bisschen zum Kultfilm avanciert ist. Er hat wieder eine verrückte Idee, Popran, einen Film über einen unsympathischen Geschäftsmann, der eines Morgens ohne Penis aufwacht und dann mit einem Schmetterlingsnetz innerhalb kürzester Zeit seinen Penis einfangen muss, der durch Japan fliegt, bevor er endgültig weg ist. Ja, also es klingt komisch, aber der Film hat wirklich diese Geschichte und man muss es gesehen haben. Und der läuft natürlich jetzt zum Beispiel gut im Vorverkauf, weil das jetzt einfach, der Name ist eine Hausnummer. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn jetzt Filme von ganz unbekannten Leuten wenn die gut besucht werden, einfach weil der Film vielleicht eine interessante Thematik hat.
Ueda hat jetzt wirklich abgeliefert. Also One Cut of the Dead ist auch zu Recht ein Kultfilm. Das ist ein Film, über den man eigentlich nichts verraten sollte, gar nichts spoilern sollte. Aber auch der Nachfolgefilm um diese Schauspieler, den er dann im Jahr drauf gemacht hat, Special Actors, den fand ich auch großartig. Der ist gar nicht so berühmt geworden, wie er es verdient hätte. Den finde ich fast noch besser als One Cut of the Dead. Der ist also auch sehr, sehr besonders. Und ich vertraue darauf, dass Ueda wieder richtig großartige und überraschende Einfälle hat. Also wenn er auf dem Niveau der ersten beiden Filme da weiter unterwegs ist. Ich habe ihn natürlich auch, wie viele andere, sofort in den Plan reingenommen. Das muss sein.
Ja, der ist tatsächlich ein bisschen untergegangen, Special Actors. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass Ueda, der hat zwar eine Handschrift, aber er kopiert sich nicht selbst. Also, wie du schon gesagt hast, One Cut of the Dead, der hat so einen ganz besonderen erzählerischen Kniff, über den ich jetzt auch gar nichts sage. Und man könnte versuchen, das zu wiederholen, aber hat er zum Glück nicht gemacht. Und er hat natürlich einfach ein Talent für gute Gags, gutes Timing, wie wir ja gemeinsam schon letztes Jahr festgestellt haben, ja, bei Special Actors. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, was jetzt nach Popran als nächstes kommt. Hat ein kleines Kind. Ich hoffe, das hält ihn nicht zu sehr in Beschlag. Das ist der Grund, weshalb er sich dann leider nicht zuschalten kann. Das habe ich nämlich noch nicht erwähnt. Auch wenn jetzt ganz viele nicht anreisen können nach Deutschland, werden sich aber einige Filmschaffende für ein Q&A nach dem Film dann aus Japan das zuschalten. Aber Japan, also zur Sommerzeit, bei einer Zeitverschiebung von 7 Stunden. Also in Japan ist es 7 Stunden später. Und das heißt, da ist es dann mitten in der Nacht und Ueda möchte seinen kleinen Säugling nicht wecken und deswegen, also der gleiche Grund, weshalb Alex jetzt auch nicht dabei ist, die Kinder gehen vor in dem Fall und deswegen kann er leider nicht dabei sein, aber einige andere, wie zum Beispiel Masatoshi Nagase, werden dann auch für ein Filmgespräch dazukommen.
Sehr, sehr gut. Es gibt ja wenig Dinge, die wichtiger sind als Filme. Und da gehört aber auf jeden Fall Familie und die eigenen Kinder dazu. Insofern totales Verständnis. Aber ich freue mich drauf. Da werden wieder eine ganze Menge Leute trotzdem da sein und sich zuschalten lassen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man die dann in der Nacht sozusagen rausklingeln kann, damit sie dumme Fragen der deutschen Zuschauer beantworten. Obwohl, es sind oft auch ganz kluge Fragen dabei. Die Q&A sind ja oft sehr, sehr spannend.
Ja, und vor allem mal andere Fragen. Also die freuen sich ja, dass die Filme hier in Deutschland oder generell in Europa vielleicht ganz anders wahrgenommen werden als in Japan.
Ja, ja. Ich kann mich auch an Szenen erinnern, wo Regisseurinnen oder Regisseure auch ziemlich ergriffen waren, weil sie noch nie ein großes Kino wie den Mosorturm dann gesehen haben, das voll ausverkauft war, um den Film zu gucken, um ihren Film zu gucken. Und dann dann haben die Leute gelacht und mitgefiebert und es gab minutenlang Applaus und sie haben das noch nie erlebt, wie die Menschen auf ihren Film reagieren, nur nicht in der Größe und so. Das ist schön zu sehen, dass das auch für die Regisseure was bedeutet.
Ja, das japanische Publikum ist ja meistens ein bisschen gesetzter als das deutsche. Und das ist dann natürlich schon was anderes. Wobei es geht in beide Extreme. Also es ist jetzt ein totaler Themenwechsel, aber muss ich trotzdem mal erzählen. Wenn ich es nicht schon in einer anderen Podcast-Episode erzählt habe, ich befürchte es.
Egal, aber, erzähl.
Ich war mal beim Tokyo Film Festival bei einer Vorstellung eines Animes, Promare hieß der. Aha. Und das war so eine Mitmachvorstellung. Also so ein bisschen wie bei der Rocky Horror Picture Show. Das heißt, das ganze Publikum kannte den Film, also außer ich hatte den Film noch nicht gesehen, das ganze Publikum kannte den Film auswendig und die hatten auch alle so Leuchtstäbe dabei. Mhm. Und in dem Film, also der hat so einen sehr markanten Soundtrack, also da wird die ganze Zeit eigentlich Musik gespielt. Kann man sogar hier in Deutschland auf Vinyl kaufen, der ist hier rausgekommen, der Soundtrack. Also Film gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Und die haben dann den ganzen Film über mit diesen Leuchtstäben so im Takt mitgewippt. Und die waren sogar ferngesteuert. Das heißt, die Farbe der Leuchtstäbe hat sich dann dem Film angepasst. Also je nachdem, welche Farbe gerade dominant war im Film. Also da war zum Beispiel so eine Sonnenuntergangsszene und dann waren plötzlich alle Leuchtstäbe orange und das ganze Kino war in orangenes Licht getaucht. Naja, die haben aber den ganzen Film dann nicht nur mit den Leuchtstäben so gewackelt, sondern auch, also da wird sehr viel gekämpft in dem Film. Die haben da die Figuren ganz laut angefeuert und den Film kommentiert, mitgesprochen und das in einer wahnsinnigen Lautstärke. Also es war der größte Saal des Festivals. Ich glaube, da passen 500 Leute rein oder mehr. Und wir haben noch nie so die Ohren gedröhnt nach einem, also noch nicht mal nach einem Konzert, noch nicht mal nach einem, ich weiß nicht, Metal-Konzert oder so. Also wir haben wirklich mehrere Tage danach hatte ich noch so ein Dröhnen in den Ohren, weil das so unglaublich laut war. Also das war ein sehr enthusiastisches Publikum. Und vor mir saß so ein älterer Journalist, neben mir eine der wenigen nicht-japanischen Personen. Und er hat, glaube ich, nach 10 Minuten oder so hat er die Flucht ergriffen. Aber ich wollte natürlich wissen, wie der Film ausgeht. Ich bin dann geblieben. Und es war schon auch sehr, sehr kurios, das mal mitzuerleben. Aber ja, sehr faszinierend. Sowas ist dann in Deutschland vielleicht auch ein bisschen unüblich.
Also ich kann mir schon vorstellen, denn dass der richtige Film ist mit der richtigen Ausrüstung. Also wenn es ein Festival außerhalb Japans gibt, das sich sowas trauen kann, dann wäre es auf jeden Fall Nippon Connection.
Ja, wir wollten den eigentlich auch gerne zeigen, aber irgendwie hat es dann nicht geklappt.
Ja, aber so Mitmach-Kino, also ich wäre dabei, ich würde auch die Lichter schwenken und die Leute anfeuern. Ich kann mir das gut vorstellen bei so einem Film. Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir den Leuten auch schon ordentlich Appetit gemacht. Also 24. bis 29. Mai vor Ort. Und ja, der Vorverkauf läuft. Beeilt euch, kauft Karten und lasst euch überraschen, was es danach in der Woche drauf als Online-Filme zu sehen gibt. Florian, vielen, vielen Dank. Das waren jetzt viele, viele spannende Informationen und ja, wir wünschen allen, die kommen, gute Projektionen, ganz viele tolle Erlebnisse, tolle Menschen, tolles Essen, tolle Veranstaltungen und euch beim Festival, allen Organisatoren und den ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Helfern vielen Dank jetzt schon und viel Erfolg, dass alles genauso klappt, wie ihr euch das gehofft habt, dass überall der Plan A funktioniert.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung erstmal. Es hat mir wieder sehr großen Spaß gemacht. Könnt jetzt auch noch eine Stunde weiterreden. Und ja, an die, die zuhören, kommt vorbei. Ich freue mich über alle, die kommen. Und wenn ihr jemanden aus dem Festival-Team seht, also ihr seht jetzt leider nicht mich, ihr wisst vielleicht gar nicht, wie ich aussehe, aber egal, die Leute mit den pinken Ausweisen, sprecht uns an und erzählt uns, wie es euch gefällt. Das ist was mir einfach unglaublich gefehlt hat. Also das Publikum, der Austausch mit den Leuten, das zu sehen, wie denen alles gefällt und das Feedback zu bekommen. Weil es ist natürlich schön, beim Online-Festival dann zu sehen, wie die Klickzahlen immer höher werden und irgendwie eine Erwartung nach der anderen positiv gebrochen wird. Also vor allem bei unserem ersten Online-Festival konnten wir es gar nicht fassen, wie gut das angenommen wurde. Aber letzten Endes sind es halt nur Zahlen, die man sieht, anonyme Zahlen, Ticketverkäufe. Und das kann das nicht ersetzen, das Festivalpublikum vor Ort. Und ja, darauf freue ich mich am allermeisten, auf die Leute.
Sehr schön. Florian, ich kann sagen, wir sehen uns im wahrsten Sinne des Wortes bald, in wenigen Tagen schon. Und ja, und ich nehme dich beim Wort. Ich lasse dich weiter erzählen bei der nächsten Episode des offiziellen Film-Podcasts, Festival-Podcasts für Nippon Connection. Also habt viel Spaß und wir sehen uns bei Nippon Connection. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Connection. Japanese Film Festival. Online.